Das Thema ist ja auch kraftvoll. Der Weg des Jüngers, Nachfolge. Nochmal draußen bin viel zu heute, Christoph. Manchmal ich predige sie so schnell leer. Möge es so sein. Ich habe einen Spruch aus dem Talmud als Einleitung. Den habt ihr sicherlich alle schon mal gehört oder auf irgendeiner hübschen Karte gesehen. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Und achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und schließlich achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Amen. Da ist so viel dran und da werden wir auch heute drüber reden. Vorher möchte ich einen kleinen Blick zurückwagen in den letzten Teil, in den zweiten Teil von dem Thema Nachfolge. Und zwar haben wir uns das letzte Mal ja viele Sachen angeschaut, aber zwei Gedanken nochmal als Erinnerung. Das eine, die Bedeutung von Erfolg. Vielleicht so, wie es noch nicht jeder gesehen hat vorher. Er folgt. Die Frage ist immer, wem ich folge, und das bestimmt dann auch die Qualität des Erfolgs, den ich habe. Folge ich irgendeiner Philosophie, irgendwelchen Menschen, irgendwelchen Ideen, mag das hier und da Vorteile bringen und gute Dinge nach sich ziehen, aber echter, ganzheitlicher Lebenserfolg, da bin ich von überzeugt, geht außerhalb von der Nachfolge Jesu nicht. So, da gibt es immer nur Teilmöglichkeiten. Ja, ich kann vielleicht noch eine gute Ehe hinbekommen, auch wenn ich kein Christ bin. Das mag noch klappen, aber dann ist meine Kraft vermutlich auch verbraucht. Dann werde ich wahrscheinlich im Beruf nicht erfolgreich sein oder werde es in anderen Bereichen nicht schaffen, da anzukommen, wo ich eigentlich hin will. Ganzheitlicher Erfolg heißt, jemandem zu folgen, der mir die Kraftquelle ist für all das, was ich brauche. Und ich habe niemanden gefunden in meinem Leben, der auch nur annähernd solch eine Kraft mit sich bringt wie Jesus Christus. Und vor allem, der sie auch so bereitwillig zur Verfügung stellt. Es mag kraftvolle Persönlichkeiten geben oder Ideologien, aber mal ehrlich, wer ist denn daran interessiert, dich erfolgreich zu machen? Da wird es schon eng. Und dann noch die Frage, kann er es auch? Jesus will, Jesus kann, Jesus tut's. Der andere Gedanke hat mit den drei Türen zu tun, die unsere Gedanken überhaupt erst zugänglich machen. Das sind einmal unsere Augen. Dinge, die wir sehen, beeinflussen, was wir denken. Zum anderen, ja, das schon, unsere Ohren. Was wir hören, macht was mit uns. Ich hoffe und bete schon seit ein paar Tagen für diesen Gottesdienst, dass diese Worte, die ich heute mache, in euch etwas bewegen. Etwas Neues anstoßen, Erkenntnis bringen, dass euer Leben weiter in die Richtung geht, die Gott für euch vorbereitet hat. Darum hören ist so wichtig, sogar so wichtig, dass Gott selbst sagt, dass der Glauben selbst aus dem Hören des Wortes Gottes kommt. Es ist übrigens die einzige Quelle, die uns die Bibel für Glauben gibt und nennt. Man könnte sich ja vorstellen, dass es viele Möglichkeiten gibt, Glauben aufzubauen, aber Paulus sagt klar, es gibt diese eine Quelle. Das Hören des Wortes. Das kann ich sicher auf verschiedene Weisen tun. Aber es hat immer damit zu tun, dass ich etwas aufnehme vom Wort her, aktuell, frisch, für heute und für jetzt. Und das Dritte ist unser Mund. Was wir reden, sorgt für das, was wir denken. Vielleicht fragst du dich manchmal, warum du so negative Gedanken hast. Hör dir einfach mal einen Tag zu. Und du ahnst, dass du damit zumindest etwas zu tun hast. Es mag anders angestoßen sein, aber wir behalten es ja, indem wir weiter darüber reden. Deine Verletzung kommt vor 25 Jahren. Der Partner, der dich betrogen oder verlassen hat. Der dich gemobbt hat im Beruf. Im Kindergarten, dieses Kind, was dir ständig übel zugespielt hat. Ich kann da festhalten bis zu meinem Tod. Und es wird mein Denken bestimmen und mein Denken bestimmt viele andere Dinge. Und genau darum geht es heute. Ich glaube, dass fast alles Üble in den Gedanken beginnt. Ich denke an Kriege. Warum beginnen Kriege? Weil irgendwelche Mächte Angst davor haben, es etwas zu verlieren oder angegriffen zu werden oder zu wenig von dem zu haben, was andere haben. Zu wenig Einfluss zu haben, zu wenig Macht zu haben. Das sind Gedanken, die vorher waren. Keiner fängt einen Krieg einfach so an. Es gibt Dinge, die dem zugrunde liegen. Aber wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Wir können auch uns einfach anschauen, wie ist es mit Ehebruch? Sag mir doch bitte keiner Ehebruch. Och, ich habe die Frau gesehen und dann war es um mich geschehen. Eine Stunde später war die Ehe gebrochen. Ah, so läuft es nicht. So läuft es so gut wie nie. Nein, das fängt ganz anders an. Och, ich habe diese nette Kollegin und die hat mir dann am Montag die Frage gestellt, wie war denn dein Wochenende? Und dann war ich ehrlich. Es war bescheiden. Meine Frau hat mich rechts liegen lassen. Ihr war überhaupt nicht wichtig, wie es mir ging. Was meine Bedürfnisse waren, hat sie nicht interessiert. Und dann hat diese Frau mir gesagt, was ich doch für ein toller Mann bin. Und dass sie überhaupt nicht verstehen kann, dass die Frau so schlecht mit mir umgeht. So fängt es an. Und das führe mal ein bisschen weiter. Och, da war diese nette junge Frau, mit der ich zusammen einen Straßeneinsatz gemacht habe. Ach, das war so erfrischend. Sie hat so eine Lebendigkeit und so einen Glauben. Nicht so wie meine Frau. Die war so richtig, boah, verliebt in Jesus. Meine erzählt mir immer nur, was ich alles machen muss. Und die hat gesagt, ich habe so toll Zeugnis gegeben. Hinterher haben wir noch einen Kaffee zusammen getrunken. Dann habe ich sie heimgefahren, hat sie mich noch mit eingelassen. So noch einen Kaffee. Und so fing es an. So fängt es immer an. So fallen Pastoren, so fällt der 0815 Christ, so fällt der Überreife. Na, Überreife, also der reife Christ. Überreif wollen wir alle nicht sein, das stinkt dann nämlich. Gell? Überreif heißt faul. So geht's los, Gedanken. Hier oben fängt es an. Erstmal will das ja gar keiner, das ist gar keine Absicht. Es kommen kleine Angebote, kleine Worte. Und ich fange an, anders zu denken. Kleine Sehnsüchte entwickeln sich. Und ich fange an, vielleicht darüber zu reden, auf der Arbeit, mit einem guten Freund oder als Frau mit einer guten Freundin nach dem dritten Rosamunde-Pilcher. Ach, hast du endlich erkannt, dass dein Mann nicht mal Pferde mag? Du hast doch was Besseres verdient. Dein Leben zerrinnt dir durch die Finger. Die Wechseljahre stehen an. Und immer noch nicht hast du den Mann gefunden, den du eigentlich verdienst. Deiner kann es ja wohl nicht sein, so wie der sich benimmt. Gedanken. Hier oben. Hier fängt alles an. Hier dreht sich alles nach oben oder nach unten. Oder schauen wir uns Süchte an. Süchte, hinter denen sich ja doch immer eine Sehnsucht verbirgt. Der Mann, der mit Pornografie zu kämpfen hat, ich war da, ich weiß, wie es ist. Hier oben geht's los. Neugier. Harmlose Dinge können dazu führen, dass ich Dinge tue, die ich gar nicht will. Wo ich mich für hasse. Und dann kommt Ablehnung. Dann kann ich mir nicht vergeben. Vielleicht hast du mit Alkohol ein Problem oder mit Nikotin. Vielleicht mit anderen Drogen. Vielleicht mit Spielsucht oder mit Essen. Es gibt so viele Süchte heute. Hat fast jeder eine eigene, so viele gibt es. Aber alle haben das eine gemein. Sie beschäftigen dich und lassen dich wertlos fühlen über dich selbst. Du weißt es nicht, was Gott eigentlich für dich will, dass du abhängig bist von irgendeiner Sache, die vielleicht in harmlosem Maß nicht mal gefährlich ist, aber die dein Denken bestimmt, die deine Bilder vor Augen malt, ständig und immer wieder und immer mehr. Gedanken. Alles Üble oder fast alles Üble beginnt genau hier. Einiges lernen wir auch einfach über Neugier. Neugier ist ein gottgegebener Lerntrieb, der aber schnell in die falsche Richtung führen kann. Meine Gedanken mit Dingen gefüttert werden, für die sie nie gemacht wurden. Nun, ob es nun Ängste oder Sehnsüchte, niedere Charakterzüge oder Neugier sind, all dies stammt, prägt oder verändert die Art, wie wir denken. Es manipuliert unsere Gedanken. Manipulation heißt, ich tue etwas, was ich eigentlich gar nicht will. Und wenn selbst der große Apostel Paulus das über sich selbst schreibt, ich tue Dinge, die ich nicht will, und Dinge, die ich nicht will, die tue ich, dann könnte es sein, dass uns das auch passieren kann. Ja? Wenn so ein reifer Christ wie Paulus das Problem offensichtlich aus eigener Erfahrung kannte, dann müssen wir uns nicht schämen, wenn wir uns dem auch gegenübersehen. Folgen wir diesem Weg, verändern solche üble Dinge unsere Haltung und führen schließlich zu Handlungen und Abhängigkeiten, die zerstörerisch sind. Gedanken zu folgen, ist oft der Beginn der Katastrophe. Gedanken selbst kommen und gehen. Jemand sagte mal, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinem Kopf rumfliegen, aber sehr wohl, dass sie ein Nest auf deinem Kopf bauen. Und das versuchen Gedanken. Da Gedanken zumeist unbewusst ablaufen, ist es sehr wichtig zu wissen, wie Gedanken funktionieren und wie wir also damit richtig umgehen können, so dass Gottes Ziel mit unserem Leben erreicht werden kann. So lasst uns zuerst einmal anschauen, was unser Schöpfer zu diesem Thema zu sagen hat. Alle Gedanken waren böse, dann kam die Sintflut. Das ist eine Aussage über Gedanken. Oder Gott erforscht alle Herzen, alles Trachten und alle Gedanken. Mit anderen Worten, Gott weiß, was du denkst. Nebenbei bemerkt der Teufel nicht. Nicht aus deinen Gedanken, höchstens aus deinen Handlungen kann er ableiten, was du denkst. Dann steht da, die Gedanken verlassen ist für Umkehr nötig. Wenn ich von etwas umkehre, muss ich mich gegen Gedanken entscheiden, die ich bis dahin zugelassen habe. Da steht, dass Israel seinen eigenen Gedanken nachging und wir wissen, dass danach auch Gericht war oder das Unheil die Frucht ihrer Gedanken war. Dass ihre Gedanken der Anfang waren zu Schwierigkeiten, die sie bekamen. Aber Gott sei Dank steht da auch, dass Gott für uns andere Gedanken hat. Er hat für uns Gedanken des Friedens. Ist das nicht gut? Gute Nachricht? Bei all dem, was wir manchmal denken oder was wir manchmal denken, dass Gott wohl denkt. Oh, Gott kann mich jetzt nicht mehr lieben. Ich habe das und das getan. Oh Gott, wenn er das wüsste. Ich verrate dir was, er weiß es schon. Und er hat sich trotzdem festgelegt, dich so zu lieben, wie du bist. Ist dir jemals aufgefallen, dass an dem Punkt, als er dich gerettet hat, als er gekommen war in dein Leben, in irgendeiner Veranstaltung oder in irgendeinem Gespräch oder vielleicht alleine in deinem Zimmer, dass zu diesem Zeitpunkt du wahrscheinlich der übelste Sünder warst, der du in deinem Leben bisher warst. Kann man das so festhalten? Wahrscheinlich warst du zu diesem Zeitpunkt übler dran als jemals danach und vielleicht auch davor. Also mir ging das bestimmt so. Meine Sünde wurde immer mehr bis zu dem Zeitpunkt, wo ich Jesus kennengelernt habe. Von da an, Gott sei Dank, die andere Richtung. Und doch hat er uns geliebt. Wir vergessen das manchmal. Gerade wenn wir mit jungen Gläubigen zu tun haben, die noch nicht so sind wie wir. Der liest noch nicht jedes Jahr einmal die Bibel. Na, ob den Gott liebt, der raucht immer noch. Nach einem halben Jahr gläubig sein. Ich habe gehört, der hat neulich sein Kind angeschrien. Als Christ. Ihr ahnt schon, dass wir uns alle da irgendwo wiederfinden können, wenn ich jetzt weiter erzähle. Ich meine damit, wir alle sind nicht dem Stand oder entsprechen nicht dem Stand, den wir vor Gott haben. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle machen jeden Tag Dinge falsch. Oft unbewusst, aber hinterher merken wir, ja, hätte jetzt nicht sein müssen, was ich gerade zu meiner Frau gesagt habe oder wie ich jetzt gerade hier reagiert habe. Es glotzte so, fand ich klasse eben, ja. Steffis Bild, ja, das ist genau sowas, das rutscht einem raus, denkt man auch, das war jetzt nicht gerade so geistlich, aber war genau, was ich gerade gefühlt habe. Meine Gedanken waren genau damit jetzt beschäftigt. Okay, Herr, vergib mir, ich habe es nicht wirklich gewollt, aber getan habe ich es trotzdem. Aus dem Herzen, sagt uns das Wort Gottes, Jesus selbst, kommen böse Gedanken. Wenn du also die Quelle von bösen Gedanken suchst, dann such nicht immer in deiner Umgebung. Sondern die Tatsache ist, es kommt aus dir. Deine bösen Gedanken haben in dir irgendwo genistet. Die haben irgendwo ihr Nest gebaut. Und wer nistet, naja, den kann man auch wieder entnisten oder entmisten. Der Friede Gottes bewahrt unsere Gedanken. Hier haben wir wieder den Frieden, der vorhin schon in Jeremia genannt worden ist. Hier im Neuen Testament nochmal aufgegriffen, im Philipperbrief. Paulus sagt, der Frieden Gottes bewahrt. Also wenn wir in diesen Frieden hineinkommen, verändern sich unsere Gedanken, unsere Art zu denken. Das Wort Gottes, heißt es, ist Richter der Gedanken. Mit anderen Worten, das Wort Gottes ist nicht nur ein gutes Buch, nicht nur ein religiöses Buch, es ist der Leitfaden meines Lebens. An diesem Leitfaden muss ich mich messen lassen und werde ich mich messen lassen müssen, spätestens am jüngsten Gericht. Da wird dieser Leitfaden an meinem Leben angelegt. Und Gott sei Dank haben wir Jesus, der uns jeden Tag reinigt, und heiligt. 1. Johannes 1, Vers 9 sagt, wenn wir zu ihm gehen und unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeit. Es ist eine gute Angewohnheit, das abends zu machen, bevor man die Augen schließt. Man weiß ja nicht sicher, ob man sie nochmal öffnet oder wo man sie dann wieder öffnet. Wir nehmen Gedanken gefangen. Das ist jetzt eine radikale Aussage vom selben Paulus, der sagt, hey, manchmal tue ich nicht, was ich eigentlich tun sollte oder will. Wir nehmen Gedanken gefangen. Wow, wie mache ich das? Was für ein Gefängnis ist denn das? Wie kriege ich die da rein? Lasst uns darüber nachdenken, jetzt in den nächsten 30, 40 Minuten. Ich möchte euch zunächst was aus der Gehirnforschung mitteilen, was die Thesen der Bibel bestätigt und unterstützt. Und manchmal helfen uns solche Fakten, auch unseren Glauben darauf auszurichten und nicht immer ständig die Frage im Kopf zu haben, naja, wenn das aber wirklich nicht so ist oder wenn das so ist, der hat das so gesagt. Also Gehirnforschung ist eine gute Sache. Ich mag gerne mich mit Wissenschaft beschäftigen, weil die meiste Wissenschaft, mit der ich mich beschäftigt habe, unterstützt eigentlich, was das Wort Gottes sagt. Und ich habe viele Wissenschaftler das sagen hören, dass sie eigentlich durch die Wissenschaft zu Gott gefunden haben. Für manche ist das ja unvereinbar, ne? Wissenschaft und Glauben. Es ist gar nicht so unvereinbar, wie viele denken. Im Gegenteil, einige der größten Wissenschaftler des letzten Jahrhunderts und vorletzten Jahrhunderts waren Christen. Und die haben keine Schwierigkeiten gehabt, das zusammenzubringen, zum Beispiel Newton oder andere. Wir alle haben in unserem Gehirn zwischen 100 Millionen und einer Billion Nervenzellen. Eine riesige Zahl. Hier oben drin, ne? Ja, selbst die Schwächsten von uns haben 100 Milliarden Nervenzellen. Diese Nervenzellen nennt man übrigens Neuronen. Um sich einen Neuron vorzustellen, schauen wir uns das mal hier an. Hier sehen wir ein einzelnes Neuron, eins von den mindestens 100 Milliarden in deinem Kopf. Und diese Neuronen haben Dendriten, das sind diese Verästelungen, die von ihm ausgehen. Mit diesen Dendriten verbindet sich dieses Neuron wieder mit anderen Neuronen durch sogenannte Synapsen. Das sind die Verbindungen zwischen den einzelnen Neuronenzellen. Hier sehen wir mal ein Bild von Synapsen. Vielleicht habt ihr mal das gehört, dieses Feuern im Gehirn. Dass man wirklich mikroskopisch darstellen kann, das sieht so aus. Da sieht man, wie die Botschaften von einem Neuron zum anderen geschossen werden, so wie so eine Rohrposten, hin und her und hin und her und hin und her. Und wir reden von 100 Milliarden dieser Knotenpunkte bis zu einer Billion, die in uns sind. Selbst eine Million hätte ich Schwierigkeiten, mir vorzustellen in meinem kleinen Kopf. Die sind da, die sind wissenschaftlich nachgewiesen, da ist kein Zweifel drüber. Und die vernetzen sich auf diese Art und Weise, und zwar bis zu 10.000. Solche Synapsen bildet ein einziges Neuron. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was für ein Durcheinander in deinem Kopf sein muss. Jetzt ist alles klar, oder? Ja, das muss man mal sortiert kriegen. 10.000 Verbindungen mal mindestens 100 Milliarden Neuronen. Also lass mal, ich bin nicht so der Mathematiker, aber es ist eine Menge Holz. Viele, viele Nullen. Auch interessant ist, dass diese hier gebildeten Synapsen meist eine Halbwertszeit von 14 Tagen haben. Das heißt, nach 14 Tagen ist schon die Hälfte dieser 10.000 Verbindungen wieder platt gemacht. Und es sind schon wieder neue aufgebaut. Weil, habt ihr bestimmt schon mal gehört, je öfter diese Verbindungen genutzt werden, desto stabiler werden die. Wenn die aber nicht oft benutzt, dann werden die wieder aufgelöst vom Gehirn. Das nimmt dann die Substanz und baut es woanders wieder an. Das kennt ihr, ne? Ihr habt in der Schule, ihr habt ein Thema gebüffelt und gelernt, dann habt ihr eure Eins geschrieben und einen Monat später kam nochmal eine Frage zu dem Thema. Es war nichts mehr da. Wo hast du es gerade abgelegt? Ja, die Synapsen waren weg. Die wurden einen Monat nicht gebraucht, also war das meiste davon wieder abgebaut, weil wozu? Auf der anderen Seite, die Dinge, die du angewandt hast dann im Alltag, die wurden stabiler. Deswegen ist es so klasse, dass ihr als Zellen ja die Gottesdienstthemen nachbearbeitet. Auf die Weise wird es nochmal wiederholt, was wir hier hören. Und ihr lest vielleicht euch den Flyer nochmal durch und merkt, wow, die Dinge werden immer fester und einiges davon bleibt richtig hängen. Euer Leben lang übrigens. Die Synapsen, also diese Verbindungen zwischen den einzelnen Nervenzellen, brauchen nur drei Dinge zum Leben. Das eine ist Zucker, das zweite ist Sauerstoff und das dritte ist Stimulation. Das hängt davon ab, was mache ich damit. Bei Seminaren habe ich immer gesagt, Leute, die nächsten 2 Tage entscheiden, ob ihr von dem Seminar was mitnehmt oder nicht. Weil was ihr in dieser Zeit nicht anfangt umzusetzen, wird euch wieder verloren gehen. Das ist eine Statistik auch aus der Lernwissenschaft, das geht wieder verloren. Was ich im Gottesdienst gehört habe und ich hier eine Entscheidung getroffen habe und ich fange nicht an, das innerhalb von 48 Stunden in irgendeiner Weise umzusetzen, dann geht es wieder verloren. Weil so werden die besten Entscheidungen getroffen auf Konferenzen oder auf Gottesdienste und naja, dann nach 2 Wochen ist nichts mehr da davon. Man hat nie angefangen und die Sehnsucht danach verliert sich wieder, die Motivation geht flöten und man ist wieder im Alltag und es ist wieder alles grau. Wisst ihr, so läuft's. Habe ich aber angefangen, es umzusetzen, zum Beispiel, was weiß ich, ich stehe morgens um 5 Uhr auf und habe eine Stunde mit Gott. Das wäre ja so eine Entscheidung. Fange ich das am nächsten Tag an, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du es durchziehst und dass es deine Gewohnheit wird, die dich trägt und wo du weißt, wow, die erste Stunde meines Tages gehört Gott und das ist eine super Entscheidung, die trägt mich durch gute und schlechte Zeiten. So, nochmal ins Gehirn hinein. Da gibt es einen Ort, der nennt sich Amygdala oder Mandelkern. Der befindet sich genau hier. Ist nicht ganz so gut zu sehen. Es gibt eigentlich 2 davon, so rechts und links vom Gehirn kommen die raus. Hier werden alle deine Emotionen, all deine Gefühle produziert und gespeichert. Ja, hast richtig gehört, deine Gefühle. Liebe, Hass, Wut, Eifersucht, Neid. Groll, Verzweiflung. Wenn du dich immer gefragt hast, wo das alles reinpasst, dann bist du am Mandelkern genau richtig. Da ist der Platz in der Amygdala, da speichert sich das. Da ist auch, da kommt auch das Kribbeln im Bauch her, wenn ich meine Frau durchs Zimmer gehen sehe. Da ist der Ort, Amygdala sei Dank. Daher kommen auch die Erinnerungen an dein Zuhause, wenn du irgendwo frisch gebackenes Brot riechst vielleicht. Vielleicht änderst du dich dann in dein Elternhaus. Oder andere Gerüche oder Düfte. Und auf einmal ist da was da, ein Gefühl, was vorher nicht da war. Kennt ihr das? Ein Geruch, vielleicht ein Parfum oder irgendwas. Und schon sind Erinnerungen da. Und ganz interessante Zusammenhänge sind auf einmal wieder da, wie ein Blitzlicht vor dir. Das alles kommt aus diesem kleinen Ort. Synapsen bilden sich zum Beispiel dadurch, dass du Dinge siehst, riechst, fühlst oder hörst. Dadurch bildest du neue Verbindungen zu irgendwelchen anderen Zellen, die schon wiederum zu anderen Zellen Verbindungen haben. Noch 3-mal stärker bilden sie sich, wenn du selbst etwas tust. Zum Beispiel, wenn du was schreibst oder wenn du aufgrund von einer Entscheidung handelst oder wenn du einfach sprichst. Deswegen sagen wir immer wieder mal, wenn du im Gottesdienst sitzt und du hörst irgendwas, was dich begeistert, dann kannst du dich deutsch verhalten. Du kannst dich afrikanisch verhalten. Ja, 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 ja! Oder du kannst dich irgendwo dazwischen verhalten. Sag mal, amerikanisch. Ich war in amerikanischen Gottesdienst, da machen das die Leute manchmal so. Das sind die gemäßigteren Gottesdienste. Ja, wirklich, das ist dann so eine Art. Da stehen immer wieder mal ein paar Leute auf, kurz, und zeigen dadurch, weil es eine große Veranstaltung ist. Jawohl, ich stimme dem zu. Und noch wahrscheinlicher ist, dass sie sagen, Amen. Jawohl, stimmt. Predige weiter so, das ist gut. So, das rufen die Leute dann, also auch von Gottesdiensten mit 1000 Leuten, die rufen das den Predigern zu. Ich meine, das begeistert natürlich. Ich habe ja manchmal das Gefühl, gewünscht, da auf einer Bühne zu stehen und sagen, wow, hier feuern sie dich an. Ja, mehr von dem, ja, super Prediger, gut, so weiter so. Und dann entsteht da eine Verbindung auch zwischen Zuhörer und Prediger, das ist schon einzigartig. Aber was es macht den, der reagiert, es baut Synapsen. Es erleichtert die Aufnahme von diesen neuen Werten, Informationen, Ideen, Konzepten für mich. Okay? Also es ist gar keine Schande. In dieser Gemeinde hast du die Erlaubnis bis zu irgendeiner gewissen Grenze vielleicht. Also wenn ich dann nicht mehr gehört werde, weil alle nur noch schreien, dann werden wir wahrscheinlich irgendwann sagen, ein bisschen weniger. Aber es ist gut für dich, wenn du etwas erkennst und sagst, jawohl. Oder wenn man es die Form, Amen. Halleluja, was auch immer. Ich nehme es, das heißt das für mich. Es sei so. Es sei in meinem Leben so. Jawohl. Wohlstand ist für mich, Heilung ist für mich, meine Ehen sind gesegnet. Amen. Wir erhalten, was wir sagen. Was Gehirnforschung auch herausgefunden hat, ist, dass das Gehirn nur in der Lage ist, in 2 großen Kategorien zu arbeiten oder sich zu bewegen. Die eine Kategorie ist Furcht. Und die andere, ihr ahnt es schon, ist Glaube. Dein Gehirn kann nur in diesen beiden Bereichen denken. Prüf mal. Prüf mal die nächste Woche deine Gedanken und guck mal, ob du einen Gedanken findest, der nicht in einen der beiden Bereiche einzuordnen ist. Das ist ein faszinierendes Ding. Herausfinden, es stimmt. Furcht oder Glauben? Furcht oder Glauben? Glaube umschließt dann auch Erwartungen, Hoffnungen und diese Dinge und Furcht eben Ängste und Zurückhaltung und Gefühle von Bitterkeit und Zorn und Wut und all das, Sorgen. Dinge, die du aussprichst, sorgen dafür, dass du unbewusst alles Nötige tust, um sie wahrzumachen. Das ist jetzt auch eine psychologische Wahrheit, gar nicht mal nur eine christliche. The self-fulfilling prophecy, sagt die Psychologie dazu, selbsterfüllende Prophetie. Ich sag mir, ich bin arm, ich werde immer arm sein und du machst es dir 100% wahr, es wird so sein. Du sagst, du wirst nie den richtigen Mann finden, verlass dich drauf, du machst es wahr. Und das ist übel, weil die wenigsten wissen natürlich, dass das so ist. Man hofft ja irgendwo hin, dass schon was anderes bei rauskommt, aber jedes Mal, wenn du es sprichst, manifestierst du es mehr. Dein Gehirn sorgt dafür, das ist sehr gehorsam, dass genau die Dinge passieren, die du sprichst. Das heißt, es blendet von da an gewisse Informationen aus oder negativiert sie, damit du dich nur auf das konzentrierst, was wirklich deiner Erwartung entspricht. Beispielsweise eine Frau, die aus einer Familie kommt, wo der Vater Alkoholiker und der Großvater auch Alkoholiker war. Was wird sie sich für einen Mann suchen? Ganz, ganz bestimmt. Weniger Ausnahmen. Meistens landet sie zumindest beim ersten beim Alkoholiker. So, sie spielt dann, spielt weiter und sie macht es, weil sie genau dieselben Worte gebraucht, die ihre Mutter gebraucht hat. Warum ist der Vater Alkoholiker gewesen? Okay, er hat ein Suchtproblem. Warum hat er das Suchtproblem? Weil irgendwas in der Ehe vielleicht nicht stimmte. Oder es vorher schon da war und Probleme gab. Weil Leute Dinge geredet haben über ihn, die er geglaubt hat, die er angefangen hat, selbst zu reden. Und so hat er sich verboten, den Kreislauf zu verlassen. Oft hängen die Frauen übrigens damit zusammen. Indem Frauen Männern keinen Respekt geben, bleiben Männer in den Süchten und es verstärkt sich. Dadurch geben Männer den Frauen nicht die Liebe, die sie wünschen. Und der ganze Kreislauf wird immer mehr, bis die Scheidung kommt oder andere Vereinbarungen das eigentliche Eheleben beenden. Dein Körper wird dich mit jeder seiner Zellen dabei unterstützen, das wahrzumachen, was du sprichst und was du glaubst. Das ist ein wichtiges Geheimnis. Darum erleben manche Leute Heilung und manche nicht. Es nutzt zum Beispiel wenig, dir die Hand auflegen zu lassen in einem Heilungsgottesdienst und dann nachmittags 10 Leuten zu erzählen, wie schlecht es dir geht und wie krank du eigentlich bist. Dass du wahrscheinlich nicht mehr lange lebst und all das. Du würdest sofort das aushebeln, was gerade geschehen ist, weil dein Körper wird das tun, was du sagst, nicht das, was andere sagen. Aber wenn du etwas annimmst im Glauben, zum Beispiel durch einen Prediger, vielleicht heute Morgen, dann kann das, was du jetzt von mir hörst, zu deiner Überzeugung werden und dann verändert sich einiges, nämlich dein Denken. Wenn sich dein Denken verändert, verändert sich deine Haltung. Wenn sich deine Haltung verändert, verändert sich das, was du sagst, das, was du tust und das, was du fühlst. Dein Gehirn, das für die Gefühle verantwortlich ist, wird dafür sorgen, dass geschieht, was du sprichst. Ich glaube, ich werde krank. Oh, ich liebe dich einfach nicht mehr. Es ist vorbei. Die schlimmen 7 Jahre oder wie war das? Das verflixte 7. Jahr ist da, die Ehe ist vorbei. Heute sind es ja schon meistens nur 3 Jahre. Das Kribbeln im Bauch ist weg. Ja, dann hol's wieder. Ja, wie denn? Ist doch unmöglich. Wer sagt so ein Käse? Hollywood. Hollywood sagt, die Gefühle sind da. Also mach was damit, verlieb dich in den, weil das ist jetzt wichtiger als vorher. Aber wir sind die Autoren unserer Gefühle oder zumindest die Direktoren. Ich kann meinen Gefühlen sagen, was sie zu tun haben. Oder ich kann mir von meinen Gefühlen sagen lassen, was ich zu tun habe. Es gibt immer beide Wege. Der linke ist katastrophal, weil dann bin ich heute oben, morgen unten. Heute in die Frau verliebt, morgen in die Frau verliebt. Oh mein Gott, wir sind Menschen, wir haben Hormone. Wir haben psychische und physische Abläufe in uns, die uns in alle möglichen Richtungen führen können. Aber wenn ich weiß, Gefühle folgen meinen Entscheidungen, kein Thema, oder? Dann werde ich das sagen, was ich will und nicht das, was ich fühle. Viele Leute sprechen nur über das, was sie haben oder was sie befürchten und haben dann dementsprechend in ihrem ganzen Leben auch nie was anderes. Das ist meine Krankheit. Nein, das ist meine Krankheit. Das ist meine Krankheit. Beobachtet ältere Menschen, also die Jesus nicht kennen, viele von ihnen identifizieren sich im größten Teil über ihre Krankheiten, über ihre Tabletten, die sie nehmen, über ihre Operationen, weil auf die Weise sie kriegen ja Bestätigung, wenn auch eine ganz negative eigentlich. Sie bekommen Aufmerksamkeit und all diese Dinge. Und sie fangen an, in ihrer Krankheit sich wohlzufühlen. Nehmen ihnen die Krankheiten weg und sie haben eine Katastrophe. Ja, wer bin ich denn dann noch? Andere machen den Fehler, gerade jüngere Frauen, sie identifizieren sich über ihre Kinder. Ohne zu ahnen, dass die irgendwann nicht mehr im Haus sein werden. Oder eben, dass eine furchtbare Kontrolle dann ausgeht von den Müttern, die dann die Kinder auch noch als Erwachsene, wisst ihr, so Loriot-mäßig, Papa Ante Portas, immer noch bindet und fest. Das ist ja nicht, was Gott will. Im Gegenteil. Es wird auch nicht funktionieren, es drückt dann nur das Ganze noch weiter weg. Ich schaffe das nicht. Ist eine klassische Selbstverfluchung, die ich wahrscheinlich öfters gehört habe als irgendwas sonst. So etwas könnte ich nie, ist dann die Steigerung davon. Das ist der offensichtliche Ungehorsam Gott gegenüber. Darf ich das mal so deutlich sagen? So etwas könnte ich nie. Wer sagt, was du kannst und was nicht? Sagst du das oder sagt Gott das? Wenn Gott sagt, alle Dinge sind denen möglich, der glaubt, sollte es diesen Satz in meinem Vokabular nicht mal geben. Das heißt nicht, dass ich alles tun muss oder können muss. Aber wenn Gott mir was sagt, dann kann ich das. Ich hatte als junger Christ, habe ich gesagt, ich werde mal nie nach Afrika gehen. Ich werde überall predigen, aber ich werde mal nie nach Afrika gehen. Dritte Welt, absolut ein Unding. Gott sei Dank habe ich das irgendwann revidiert. Weil tatsächlich hat Gott mich dann nach Afrika geschickt. Zwar nicht als Missionar, wie ich damals befürchtet hatte, aber als Prediger. Und zwar ein paar Jahre hintereinander. Dieses Jahr war ich nochmal da, jetzt in einem anderen Land. So, lass doch Gott das entscheiden, weißt du. Wenn Gott dich irgendwo hinschickt, dann vertrau doch. Es wird gut. Es gibt keinen besseren Plan, als den Gott für dich hat. Oder hier, das ist ein Satz, den habe ich auch schon gehört. Das ist sicher das letzte Fernsehgerät, das ich in meinem Leben kaufen will. Das muss mich jetzt aushalten bis zum Tod. Die Aussage ist natürlich klassisch. Ne? So ähnlich wie die Aussage, das Auto, das fahre ich, bis es auseinanderbricht. Dieselbe Aussage. Das ist eine Überzeugung davon, dass Mangel mein ständiger Begleiter bleibt. Dass Gott Wohlstand für mich wohl nicht hat. Oder wenn er ihn hat, dann habe ich keinen Zugang oder was auch immer. Das sind Formulierungen, die machst du dir immer wahr. Das Auto wird irgendwann auseinanderfallen und du wirst wahrscheinlich keinen Cent haben, um ein neues zu kaufen. Es ist so. Wir bestimmen, was wir haben. Wesentlich, wesentlich mehr als viele ahnen. Das im Urlaub ist auch so ein Beispiel. Noch schlimmer ist die Aussage, das kann ich niemals vergeben. Wir haben es in 100 Filmen gesehen und gehört und es war immer so überzeugend und so, ja, zu Recht gehabt, diese Person. Das sage ich jetzt auch mal. Und ich bin auch so verletzt worden. Es war eine Verletzung der Kategorie 1a. Oh, die war so böse. So schlimm, das kann ich nie vergeben. Okay, dann ist dein Leben ein Stück weit schon vorbei. Eine ganz wesentliche Wahrheit. Und wenn du alles vergisst, was du hier heute hörst, bitte das nicht. Du bist für deine Gefühle verantwortlich. Nicht der, der dich vergewaltigt hat, missbraucht hat, betrogen, belogen, schlecht behandelt, gemobbt, was auch immer. Du bist für deine Gefühle verantwortlich. Wenn das die Menschen verstehen, brauchen sie keine Seelsorge mehr. Das ist die Wahrheit. Weil dann treffen sie Entscheidungen gegen ihre Gefühle. Und wie bei einem guten Zug folgen die Waggons mit den Gefühlen immer der Zugmaschine, die Entscheidung heißt oder Glauben heißt, hinterher. Du bist verantwortlich, welche Gedanken du denkst und somit welche Gefühle, welche Worte oder welche Handlungen letztendlich dadurch produziert werden. Das bitte, ich wiederhole das nochmal, du bist für deine Gefühle verantwortlich. Bilde gerade jetzt ein paar schöne, starke Synapsen, die diese Wahrheit integrieren in dein Denken in Zukunft. Und wenn du das nächste Mal einen Groll gegen deinen Mann hast und sagst, oh, ich fühle mich so schlecht, weil du, halte inne. Und formuliere es anders. Und sage, in Jesu Namen entscheide ich mich jetzt dafür, dir zu vergeben und diese Worte, die du gesagt hast, nicht anzunehmen. Ich liebe dich von ganzem Herzen und nichts steht zwischen uns. Glaubst du, dass dein Mann guckt? Oder deine Frau? Oder dein Chef? Oder dein Kollege? Oder wer auch immer. Ich übernehme Verantwortung für meine Gefühle. Wegen dir fühle ich mich so schlimm. Pastor, was du gesagt hast im Gottesdienst, hat mich so verletzt. Habe ich öfters gehört. Ja, ja. Ja, früher. Ich bin nicht immer der Sensibelste. Und ich habe oft den Schuh mir angezogen und habe dann mich entschuldigt. Es tut mir so leid, ich wollte das noch auch nicht. Ich wollte niemanden verletzen. Aber hinterher habe ich immer gedacht, das war jetzt komisch. Weil eigentlich stehe ich dazu, zu dem, was ich da gesagt habe. Und heute weiß ich, was los war. Die Wahrheit war es, aber sie hat den Gefühlen dieser Person widersprochen. Dem Recht darauf zu leiden oder was auch immer sich da etabliert hat. Und das, ich ziehe mir den Schuh lange nicht mehr an. So, deswegen sage ich, du bist für deine Gefühle verantwortlich. Da kommt immer so ein, was sagst du da gerade? So wie eine Ohrfeige. Aber ich sage, ja, es ist so. Du bist für deine Gefühle verantwortlich. Wenn du dich gerade schlecht fühlst, tut mir leid. Wirklich. Ich wollte nicht, dass du dich schlecht fühlst, aber was ich gesagt habe, schau, dazu stehe ich 100%. Ja, wenn mein Tonfall vielleicht jetzt ein bisschen hart war, entschuldige ich mich für den Tonfall, aber die Wahrheit bleibt dieselbe. Eine andere Wahrheit ist, niemand betrügt dich mehr in deinem ganzen Leben, als es deine eigenen Gefühle tun. Mich haben viele Leute belogen und betrogen, aber niemals hat mich jemand mehr betrogen, als meine eigenen Gefühle mich betrogen haben. In jede Richtung. Aber ich habe schon seit ein paar Jahren aufgehört, den Gefühlen nachzurennen, sondern ich erwarte, dass sie mir nachfolgen. Das funktioniert fantastisch. Ist nicht immer einfach. Manchmal muss man wirklich ein paar Tage widerstehen und seine Worte bedächtig wählen. Aber letztendlich, es passiert immer. Ich habe euch die Geschichte erzählt, wo ich meiner Frau keine Gefühle mehr entgegenzubringen hatte vor ein paar Jahren. Das war übel. Ich dachte, es ist vorbei. Keine Gefühle, das war wie eine Schwester für mich. Kein Reiz, kein nichts mehr da. Dann habe ich angefangen, meine Worte zu verändern. Ich habe das ausgesprochen, was ich wollte, nicht das, was ich hatte. Ich habe ihr gesagt, du bist meine Traumfrau. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und zwar den ganzen Tag lang. Die wusste ja nicht, was mit mir los war. Ihr kam das sehr seltsam vor. Und das lief einige Wochen lang, bis sie mir es abnahm. Und vor allem lief es einige Wochen lang, bis meine Gefühle nachkamen. Ich habe euch erzählt, es war so und es ist immer nur, ich habe mich gefühlt wie ein frisch verliebter, über beide Ohren verliebter Teenager. Wenn meine Frau durchs Zimmer ging, ich war, wow, meine Frau. Und es ist nie mehr gegangen. Und weißt du, was der Grund dafür ist? Ich habe nie mehr aufgehört, diese Worte zu gebrauchen. Ich brauche sie jeden Tag. Verschieden oft sicherlich, aber jeden Tag. Ich sage ihr das, was ich glaube, nicht das, was ich fühle. Meine Gefühle, die sind so mir treu am Folgen, du. Ich fühle das jetzt auch ständig. Es war eben am Anfang, die ersten Wochen war das ein bisschen schwierig. Weil nee, Hollywood sagt dir, du musst anders handeln, wenn du nicht mehr fühlst. Und dann ist es vorbei. Aber das ist eine Lüge. Weil die nächste Frau, du wärst genauso vorbei gewesen nach ein paar Jahren. Die Gefühle gehen und kommen, wie sie wollen. Genauso kannst du deinem Körper auch die Dinge sagen, die du wirklich willst und die das Wort Gottes abdeckt. Schauen wir uns nochmal den Bereich des Thalamus an. Das ist jetzt ein bisschen klein, der ganze Text, nur dass ihr mal seht, es gibt so ein Ding, das ist auch im Gehirn. Und es hat eine Aufgabe, nämlich der Thalamus dorsalis ist die Modulation der ein- und ausgehenden Informationen zum Großhirn und somit der kortikalen Erregung, also der Auslösung der Prozesse, die die Synapsen nachher feuern lassen. Ich kann alles tun, was Gott mir jemals aufträgt. Das ist eine Programmation, die ich mir selber immer wieder gebe. Wenn meine Gefühle sagen, das kannst du nicht, weil ich muss es vielleicht tun, dann sage ich meinen Gefühlen, ich kann alles tun, was Gott mir jemals aufträgt. Ich habe ein Mandat bekommen, einen Dienst bekommen, einen Auftrag bekommen und alles, was damit zusammenhängt, ich kann das tun, auch wenn ich mich nicht danach fühle. Minderwertigkeit ist so ein Ding. Wenn du dich minderwert fühlst und denkst, ich schaffe das nicht. Also andere ja, aber ich schaffe das nicht. Dann fang an, zu dir zu reden, das, was das Wort Gottes sagt und nicht das, was deine Gefühle dir sagen. Ich sage mir Dinge wie, ich danke dir, Gott, dass ich bereits geheilt bin und befehle dir, Körper, empfange Gottes Heilung und Gesundheit. Ich spreche mir das zu, was das Wort sagt. Oder vielleicht sagst du, Geld wird nie das Problem sein, denn meinem Vater gehört alles Silber und Gold. Das ist etwas, was wir seit vielen Jahren als Gemeinde proklamieren. Und wir gingen durch gute und durch sehr schwere Zeiten. Aber wisst ihr was? Geld war nie das Problem. Nie. Das ist ein Wunder im Nachhinein, immer wieder. Wir konnten alle unsere Rechnungen bezahlen. Wir haben nie einen Cent irgendjemandem geschuldet. In all der Zeit. Preis sei Gott. Und ich erwarte, dass das nie aufhört. Weil so ist Gott. Und so ist mein Glaube und auch so sind meine Worte. Und jetzt auch noch vor Zeugen. Manche Dinge sagt man auch gut vor anderen. Jedes laut gesprochene Ja, das stimmt, während einer Predigt übernimmt die Verheißung und setzt sie in Gang. So, ihr dürft da also noch ein bisschen üben und auch noch ein bisschen wachsen in dieser Art der begeisterten Ausrufe, weil es soll euch was dienen. Ich meine, mich motiviert es vielleicht, aber wisst ihr, mir gefällt meine Predigt jetzt schon gut. Ich bin jetzt schon begeistert. Halleluja. Wisst ihr, der Prediger predigt auch immer für sich. Deswegen die Proklamation, die spreche ich voll überzeugend mit. Heute, wie heißt es, heute werde ich im Wort Gottes unterrichtet, ja. Ob ich höre oder spreche, ist nicht das Wichtige. Ich lerne immer, weil Gottes Wort immer was tut, nämlich das, wozu es gesandt wird. Es baut meinen Glauben auf. Oder ich liebe meine Frau und werde glücklich alt mit ihr. Das ist eines meiner Verheißungen, meine Proklamation. Das spreche ich aus. Oft sagen wir das, Schatz, weißt du, mit 80, wenn wir Händchen hier im Park sitzen. Und ja, das sind so Bilder, die wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen und sagen, das ist, was unsere Zukunft sein wird. Das sehe ich mit meiner Frau. Wir reden heute schon über unsere Enkel und Urenkel. Es wird eine fantastische Zeit, wenn das kommt. Wir freuen uns schon drauf. Das wird gut. Wir haben ein Bild dafür. Wir haben einen Glauben und wir sprechen die Dinge auch in Existenz. Und ich vergebe sofort. Das ist auch eine wichtige Proklamation. Das solltest du dir zu eigen machen. Denn wenn das nicht geht, geht vieles der anderen Dinge auch nicht. Gott sagt, er widersteht dem Hochmütigen. Und wenn er dir widersteht, dann kannst du viele Worte machen und es passiert trotzdem nichts. Also es gibt schon ein paar Dinge, die wir tun müssen, nämlich in seinem Willen bleiben, in ihm sein, in unserem ganzen Leben. Nimm du Gedanken gefangen. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Jetzt könnte ich dich fragen, wann hast du deine letzten Gedanken gefangen genommen? In Hoffnung für alle heißt es, alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, weil wir ihm gehorchen wollen. Jetzt wisst ihr, wo das Gefängnis ist für die Gedanken. Wenn wir sie gefangen nehmen, führen wir sie zu ihm. In Aufzug, Knöpfchen drücken, zum Herrn. All unsere Sorgen, all unsere negativen Gedanken, all das, was nicht gut ist in seinen Augen, immer wieder in Aufzug, Knopf und nach oben. Danke, Herr, ich bin's los, preis sei dir. Jetzt denke ich gute Dinge, jetzt erwarte ich gute Dinge. Zwei kurze Beispiele aus der Schrift. Einmal lesen wir im Johannes 12, doch glaubten sogar von den Obersten viele an ihn, aber wegen der Pharisäer bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Üble Entscheidung. Welchen Weg schlugen diese jüdischen Leiter ein, die ja doch wussten, was richtig war? Angst oder Glauben? Was hat ihr Gehirn entschieden? Doch wird man nur errettet, sagt uns das Wort, wenn man Jesus Christus als seinen Herrn nach außen bekennt. Darum machen wir die Bekehrung immer öffentlich. Wir sagen nicht, ja, komm nachher mal und unter vier Augen. Hier, wenn du dich zu Jesus bekehren willst, heb deine Hand, komm nach vorne und mach's deutlich, dass jeder sieht, jawohl, das ist jemand, der jetzt Jesus nachfolgen wird. Oh, das könnte ich nie. Ja, schon wieder so ein Satz. Du kannst. Jesus konnte am Kreuz für dich sterben. Vor allem. Du kannst für ihn leben. Das ist deine Entscheidung. Menschenfurcht fordert hier einen furchtbaren Preis und er tut es immer noch. Leute haben Angst, auf der Arbeit, in der Schule, in der Nachbarschaft wissen zu lassen, dass sie Christus nachfolgen. Ach, dann halten die mich für einen Sektierer, weil ich bin ja nicht in der Landeskirche. Wisst ihr, was ich gesehen habe? Jetzt in der Zeitung. Ich habe mich so gefreut. In der Stadtkirche in Limburg wird ein Heilungsgottesdienst sein. Katholisch, von dem Herrn von Elst geleitet. Dachte ich, guck mal da. So. Unsere Gebete werden erhört. Amen. Amen. In derselben Zeitung stand, dass Bruno Gröning auch irgendeinen Vortrag hält oder über ihn in Bad Camberg. Also gehen manchmal die Dinge dann auch auseinander. Aber Christus ist der Heiler und er heilt. Und er heilt im Katholischen, er heilt in der protestantischen und in der freikirchlichen Welt. Ehre sei Gott, schäm dich nicht für das, wer du bist. Ein Stück weit darfst du sogar stolz sein, dass das hier deine Gemeinde ist. So wie jeder, denke ich, ein Stück weit stolz sein sollte auf seine Gemeinde. Wie auch immer die heißt, wie auch immer die ist. Weil das ist meine Familie, wisst ihr? Wenn jemand was gegen die Trumper sagt, dann kriegt er ein Problem mit mir. Weil das ist meine Familie. Wir sind nicht perfekt, aber hey, das ist meine Familie, okay? Diese Gemeinde ist auch meine Familie. Und so eine Familie darf ich sehr wohl stehen, darf ich auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben und sagen, Moment, wir wissen zwar jetzt nicht, in deiner Kirche, aber schau mal, wir sind auch eine Kirche und wir lieben Christus und wir freuen uns, dass ihr mit Gott weitergeht und wir versuchen mit Gott weiterzugehen. Jeder so gut, wie er es versteht und das ist gut so und Gott liebt es. So habt stets den Mut, euren Glauben denen zu bekennen, die Jesus noch nicht nachfolgen. Das zweite Beispiel ist ähnlich. Und bei einem Abendessen, als es dem Teufel schon gelungen war, in das Herz Judas, Simon Sohn aus Kariot, den Gedanken zu werfen, ihn zu verraten oder zu überliefern. Das Wort werfen ist hier das griechische Wort ballo. Da kommt auch das Wort Ball her, das wirft man ja auch, Ballo. Ballo bedeutet werfen, wegwerfen, abwerfen oder auch schleudern. Es bedeutet auch legen und setzen. Ballo ist hier mit legen zu schwach übersetzt, denn es vermittelt Bewegung und Krafteinsatz. Hier besonders, da sich das Wort auf den Teufel bezieht. Das andere Wort, was zusammenkommt mit diesem den Gedanken zu werfen, hinzuwerfen, bedeutet im Zusammenhang durch und werfen. Diese beiden Worte bilden hier das eine. Durcheinander werfen, könnte man auch sagen. Und da kommt auch der Name des Teufels her, den ihr vielleicht schon mal gehört habt, der Durcheinanderwerfer oder der Durchbringer. Er schleudert seine Pfeile so lange auf dieselbe Stelle, bis er durchgedrungen ist. Das ist seine Strategie. Er gibt dir einen Gedanken und den immer wieder und immer wieder. Du bist nichts wert. Du schaffst es nicht. Du bist nicht wie andere Männer. Du bist schwach. Immer wieder an die Stelle. Und irgendwann tut's weh. Ah, irgendwann denke ich, ja, es stimmt. So, er kommt zu jedem von uns mit anderen Angeboten, die er davon ableitet, von dem, was er bei unserem Verhalten beobachtet. Aber er kennt unsere Schwächen zum größten Teil. Weil wir reden viel zu viel drüber. Wenn wir weniger über die Schwächen reden würden, würde er viel weniger wissen. Aber wir lieben es zu sagen, wo wir so schwach sind, weil es hört sich so demütig an. Ach, ich bin da und da so schwach und da komme ich auch auf keinen grünen Zweig. Und schon hast du dir wieder gesagt, was du alles nicht kannst und nie können wirst. Lasst uns mal den Gedankenproduktionsprozess anschauen. Der ist mir noch ganz wichtig für heute. Gedanken produzieren Haltung, ja, haben wir schon gesagt. Was machen Haltungen? Haltungen kann man definieren, die individuelle Art und Weise, wie jemand denkt, seine Umwelt betrachtet und sich ihr gegenüber verhält. Man könnte auch einfach sagen Einstellung oder Anschauung. Durch die Haltung werden Dinge produziert wie Gefühle, wie Worte und wie Handlung. Meine Gedanken produzieren meine Haltung. Und meine Haltung produzieren diese Dinge. Und Gefühle, Worte und Handlungen von mir und von anderen produzieren wiederum Gedanken. Vielleicht schauen wir uns das mal in einem Kreislauf an. Meine Gedanken produzieren Haltung. Es entsteht für die meisten Menschen eine unsichtbare und unbewusste Spirale, ein Kreislauf, die die Richtung ihres ganzen Lebens so maßgebend beeinflusst, dass hier kleine Änderungen schon große Erfolge bringen. Ich bleibe so lebenslang ein reaktiver Mensch, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, was wir uns jetzt anschauen. Ich bleibe in der Reaktion und werde nie in die Proaktion gehen, also nie von mir aus etwas verändern. Darum werde ich das haben, was alle haben. Wenn ich immer das tue, was ich immer getan habe, werde ich immer das haben, was ich immer hatte, oder? Verändere ich was in dem, was ich tue, wird sich was von dem verändern, was ich haben werde. Das ist ein ganz einfaches Ding, das ist logisch, eine Bauernschleue. Ich bin abhängig vom Glück, den Umständen und der Hilfe anderer, wenn ich eben diese Spirale nicht kenne und werde wahrscheinlich nie aus der Spirale meines durchschnittlichen Lebens herauskommen, dass alle anderen auch zu leben scheinen. Das Problem ist, dass wenige diese Spirale kennen und noch weniger daran interessiert sind, sie mitzuteilen. Weil nicht jeder ist daran interessiert, dass andere erfolgreich sind. Versteht ihr? Solange andere davon nicht wissen, arbeiten die mir ja zu, wenn ich sie manipuliere. Auf der Arbeit zum Beispiel. Habe ich Angst, dass mein Stuhl abgesägt wird, dann halte ich alle anderen relativ einfach und die werden tun, was ich will, weil die werden nie eigene Initiative ergreifen. Die werden nie glauben, dass sie vielleicht ja auch mehr könnten, als was sie immer getan haben. Da werde ich niemandem raten, sich weiterzubilden oder gar nochmal ein Studium zu machen oder eine neue Lehre zu machen. Vielleicht hast du erlebt, wie deine Mutter deinen Vater verlassen hat, als du 10 Jahre alt warst. Inzwischen bist du selbst verheiratet und dein erstgeborenes Kind steht kurz vor seinem 9. Geburtstag. Kannst du dir das Bild vorstellen? Das innere Bild ist, bis dahin habe ich noch Erinnerungen an meinen Vater. Und jetzt ist mein Kind in dem Alter. Was wird meine Frau tun? Wenn du in dieser Spirale bist, wirst du dann alles beobachten, was deine Frau tut. Es wird zunehmen, Eifersucht, Misstrauen. Jedes Gespräch mit irgendeinem Mann wirst du sofort hinterfragen und wirst es kritisieren, wirst es versuchen zu verhindern. Was dadurch entsteht ist, die Frau wird es nicht verstehen, die wird sich kontrolliert fühlen, wie es ja auch so ist, sie wird Abstand zu ihm gewinnen und wenn nicht beide aufpassen, wird aus diesem Abstand das Ende der Beziehung. So macht sich der Mann das wahr, wovor er sich mehr gefürchtet hat als vor allem anderen. Er wird wahrscheinlich seine Frau verlieren, vielleicht einen anderen Mann, bevor sein Kind 10 ist. Und so hat er das wiederholt, was seine Eltern ihm vorgelebt haben. Wenn du ihm fragen würdest, hast du das gewollt, würde er sagen, nee, auf gar keinen Fall, niemals. Ich habe alles getan, um das zu verhindern. Nee, du hast alles getan, um das zu fördern. Anderes Beispiel. Vielleicht wurdest du in einer typischen Mittelklasse-Familie groß. Der Vater war ständig arbeiten, Mutter hatte neben dem Haushalt einen Halbtagesjob. Die Bildung deiner Eltern war auf heutigem Realschulniveau. Lesen war für deinen Vater ein Fremdwort, für sowas war keine Zeit. Es gab schließlich immer was im Haus zu erledigen. Ohne dass es dir bewusst ist, hast du deinen Vater imitiert. Du hast viele gute und nützliche handwerkliche Dinge gelernt, doch Lesen oder persönliche Weiterbildung im geistigen Bereich gehörte nicht dazu. So lernst du einen handwerklichen Beruf und hast seit Ende deiner Lehre nichts weiter in deine geistige Weiterentwicklung investiert. Ich rede jetzt von der geistigen, nicht von der geistlichen. Ich rede also wirklich von dem Lernen von gutem Stoff, den ich für meinen Arbeitsprozess brauche. So wie dein Vater schon vor dir, liest du täglich in der Frühstückspause die dünne Tageszeitung mit den 4 Buchstaben und den vielen Bildern und vertrittst deren Meinung in Diskussionen, weil du ja keine andere kennst. Deine von dem Vorbild deines Vaters geprägten Gedanken produzierten Haltungen und Handlungen deines jetzigen Lebens. Vielleicht bist du damit zufrieden, aber vielleicht steckt auch in dir diese Sehnsucht danach, dass das Leben eigentlich noch ein bisschen mehr beinhalten müsste, als was du bisher erlebt hast. Erkennst du das, wie Dinge zusammenhängen mit dem, was war, mit meinen Gedanken, die geprägt wurden in ganz früher Zeit? Es ist schwierig, Gedanken zu ändern, das sage ich auch dazu. Es ist nicht so, ich ändere meine Gedanken. Ja, es ist nur eine Entscheidung, aber eine, die beständig am Leben gehalten bleiben muss, bis sie sich etabliert hat als fester Bestandteil deines Lebensstils. Und das dauert ein paar Wochen in der Regel, vielleicht ein paar Monate. Wenn du anfangen willst, die Bibel zu lesen auf täglicher Basis, ja, du musst das eine Weile durchhalten und irgendwann ist es dann deins. Ich habe auch erzählt, wie ich angefangen habe mit dem Joggen wieder nach meiner Bundeswehrzeit. Ich bin morgens in meine Laufschuhe rein und bin, ohne nachzudenken, bin ich meine halbe Stunde um den Block gelaufen, morgens um 5:30. Und das habe ich etwa 3 Monate gemacht. Ich habe das bewusst morgens so früh gemacht, weil ich noch nicht nachdenken konnte. Und ich hatte noch keine Gegenargumente. Weißt du, was das ist, wenn man wach wird und je länger man wach ist, desto mehr hast du dann Gründe, warum es heute nicht geht. Und nach 3 Monaten war das so drin, dass mir jeden Tag, wo es mal nicht ging, da fehlte was. Also es hat sich völlig was gedreht. Ich war nie leidenschaftlich im Joggen. Ich habe nur erkannt, dass es gut ist für mich. Unterschied. Leidenschaft ist leicht, da gewöhnst du dich schnell dran. Die Quelle deiner Gedanken. Wo kommen alle meine Gedanken her? Meine Gedanken werden von verschiedenen Quellen gespeist. Bin ich jetzt schon so weit? Entschuldigung, ich muss jetzt kurz mal checken, dass ich euch keine Folie verheimliche. Okay, nee, ich muss ein bisschen weiterklicken, dann komme ich da an. Okay, das ist dieser Kreislauf, den ich euch ja beschrieben hatte. Aus. Hier haben wir die Spirale. Und jetzt gehen wir daher, wo kommen alle die Gedanken her? Es gibt verschiedene Quellen. Und ihr seht hier die wesentlichsten Gedankenquellen, die wir haben. Das sind einmal die Vorbilder, wie wir eben die Beispiele auch gehabt haben. Das sind aber auch Erfahrungen, die ich gemacht habe. Zum Beispiel, du bist in der zweiten oder dritten Ehe verheiratet. Achte gut darauf, dass du dir die Erfahrungen nicht selbst wiederholst, die du hattest. Man macht sich Dinge wahr, weil man sich davor fürchtet. Lass los, sei entspannt, gib Gott all die Ängste und Sorgen und versuch nicht, sie selbst zu handeln. Das geht schief. Menschen in meiner Umgebung, mit wem umgibst du dich? Ganz entscheidend. Wie sagt die Bibel, sitz nicht da, wo die Spötter sitzen. Ja, warum nicht? Würde ich doch zu Jesus führen. Spötter führst du nicht zu Jesus. Es sei denn, Gott führt dich direkt hin. Gott wird dich zu suchenden Menschen schicken. Und er kann auch Spötter zu suchenden Menschen machen, natürlich. Aber wenn du dich ständig mit Leuten umgibst, die negativ reden, egal über was, über Frauen, über die Arbeit, über den Chef, über den Glauben, dann wird es mit dir immer was machen. Du wirst anfangen, Dinge zu glauben, von denen, die du hörst. Wenn du sie oft genug hörst, wird es Teil deiner selbst. Synapsen werden sich verdrahten quer durchs Gehirn. Und du wirst Müll reden auf einmal. Und dann kommt dein Pastor und sagt, was erzählst du da für Müll? Und ich sage, Pastor, wie kannst du sowas sagen? Ich erzähle einfach nur, ja, was alle sagen. Ja, was alle sagen. Willst du das haben, was alle haben? Kehr um, tu Buße. Alles, was ich höre, sehe, schmecke, rieche oder taste, meine Sinne formen meine Gedanken. Und das, was ich beim Teufel kaufe. Ich sage nicht, alle bösen Gedanken kommen vom Teufel.
Könnte man vielleicht auch sagen. Ich möchte das ein bisschen relativieren. Ich sage mal, viele böse Gedanken kommen vom Teufel und viele kommen aus meinem Fleisch, aus meinem sündigen Denken oder von Leuten, die einfach anders drauf sind, durch die Welt, die gefallen ist. Aber ja, der Teufel gibt auch Gedanken. Der Teufel flüstert dir Dinge ein. Ich nenne ihn den Flüsterer. Der kommt nicht so laut, der kommt leise her und sagt, Herr, was bildest du dir eigentlich ein? Wo ist die Birgit? Was bildest du dir an, heute das Opfer zu erheben? Hier auf der Bühne zu stehen? Du, wer bist du? Hast du gesehen, wie du das da gemacht hast? Er kommt wahrscheinlich schon in dem Moment und gibt Zweifel daran, dass du es nicht gut gemacht hast und irgend sowas. Glaub ihm nicht, es war gut. Amen. Gott ist gut. Gott liebt es, wenn wir einen Schritt machen. Und wenn wir nicht perfekt sind, er ist da. Er freut sich, weil alles fängt klein an. Der erste Schritt ist immer der erste Schritt. Der darf der erste Schritt sein, stimmt's? Der muss nicht perfekt sein. Aber ohne den ersten Schritt komme ich nie da an, wo ich hin kann. Ich möchte euch nochmal betonen, dass der Teufel weder allwissend, allmächtig noch allgegenwärtig ist. Das alles ist Gott. Der Teufel ist genauso abhängig von seinen Dämonenherren, wie ein natürlicher Heermeister sein würde. Er hat da vielleicht jemanden sitzen und da jemanden sitzen. Aber er muss auch Verbindungen schaffen, er muss Distanzen überwinden. All diese Dinge sind für ihn genauso ein Thema wie für jeden Menschen. Gott ist allwissend, allmächtig und allgegenwärtig. Der Teufel ist nicht in der Lage, deine Gedanken zu lesen. Aber er ist in der Lage, dir zuzuhören, wenn er ein bisschen in deiner Nähe bleiben darf. Lass ihn nicht lange bei dir bleiben. Wenn du merkst, er ist da, kick ihn raus. Wenn du befiehlst, muss er gehen. Aber er beobachtet deine Handlung. Und an deinen Handlungen, selbst wenn kein Mensch in der Nähe ist, kann er immer noch gucken, vor allem wenn es eine sündige Handlung ist. Er ist dabei, er liebt es, dir zuzuschauen. Wenn du im Internet surfst, nach Mitternacht Fernsehen guckst oder Dinge tust, er ist da und er klagt dich sofort an. Da oben und in deinem Herzen. Er kann also nur Angebote machen und wir entscheiden, ob wir darauf eingehen. Und ich möchte jetzt gerne mit euch einen kurzen Filmausschnitt anschauen. Aus der Serie Stargate SG-1. Kennt ihr jemand? Wer kennt die? Mal gucken. Ah, da ein paar Science-Fiction-Typen hier. Okay, cool. Also gut, wir schauen sie auch gerne an. Stargate SG-1, bitte den ersten Ausschnitt. Kommen, dann ist die Erde platt und so. So dieser außerirdische Feind, der greift, deswegen zeige ich euch das auch, auf die gleiche Art und Weise an, wie der Teufel das auch tut. Er konzentriert seine ganze Kraft auf einen Punkt. Auf diese Iris, auf dieses sich öffnen müssende Fenster hin zur Erde. Schafft er es, diese Iris zu durchdringen, indem er es lang genug macht. Sie ist stabil, ist stark, ist nicht so einfach. Aber er hat Kraft dahinter gelegt und er immer wieder auf denselben Punkt, diese Konzentration, wie eine Lupe, was zum Brennen bringen kann, weil sie Licht konzentriert in einer Art und Weise, wie es normal nicht vorkommt auf unserem Planeten. Genauso geht es hier ab. Dieser Sokai, dieser Gegner, dieser Bösewicht, hat auch 5 Buchstaben wie Satan und fängt auch mit S an, fand ich ganz lustig. Und auch diese Aussage, diese Iris wird standhalten. Ich kenne eine Iris, die standhält, aber diese Iris hat nicht standgehalten. Und es ist so, wenn der Feind es auf dich abgesehen hat und du nicht weißt, wie seine Angriffe erfolgen, dann hat er bereits den Weg für deine Vernichtung gefunden. Lass uns das nicht vergessen. Er kann Angebote machen, aber wir gehen drauf ein. Und damit wird unsere Iris schnell löchrig. Er kann auch dein Stargate beliebig oft anwählen. Doch bist du es selbst, der die Iris öffnet? Das ist der Unterschied zu dem Film. Er kann sie nicht öffnen. Kennt ihr die alten Vampirfilme? Ja. Wenn ein Vampir in ein Haus kommen will, kann er nur da rein, wenn er eingeladen wurde. Oh. Gefällt mir das Bild, weil es genau wie der Teufel ist. Er kann nicht in mein Haus, es sei denn, ich lade ihn ein. Habe ich ihn allerdings einmal eingeladen, kann er immer wieder kommen. Ja, dann holt er sich die hübschen Frauen und saugt sie aus und so, ihr kennt das Spiel. Und der Teufel macht es genauso, nur er begrenzt sich nicht auf hübsche Frauen. Er geht jeden an. Er versucht, bei deiner Iris einzuwählen. Er versucht, reinzukommen. Er versucht, deine Erlaubnis zu kriegen. Hat er sie, er wird sie erbarmungslos nehmen. Jemand sagt einmal, du gibst dem Teufel den kleinen Finger und er reißt den ganzen Arm aus. Das ist der Teufel. Der kleine Finger ist schon zu viel. Achte auf deinen kleinen Finger, wo der gerade ist. Wer gerade daran zieht. Ich habe euch jetzt noch einen Ausschnitt mitgeteilt aus demselben Stargate-Teil. Bitte den zweiten Ausschnitt ab. Oder handeln. Der Ausweg für uns, ein anderes Stargate anzuwählen, ist nicht durchhalten, sondern ist handeln. Es gilt von dem Reaktiven, also von dem Modus, der immer nur auf etwas reagiert, zum Proaktiven zu wechseln. Also Entscheidungen zu treffen, zu denen ich nicht gezwungen bin durch meine Umstände. Es gibt Leute, die ihr ganzes Leben lang immer sich von allem Möglichen bestimmen lassen, vom Geburt bis zum Grab. Und die kommen auch nie da an, wo sie eigentlich immer geträumt haben, hinzukommen. Die singen dann Lieder wie "Ich war noch niemals in New York". Reaktiv wirst du wahrscheinlich auch nie nach New York kommen. Ist es allerdings eines deiner Ziele, kannst du proaktiv sehr wohl nach New York kommen, oder? Martina? Man spart dafür, man setzt sich ein Ziel und man macht etwas, vielleicht einen Zusatzjob für ein Jahr oder so und hat das zusammen. Wenn das mein Ziel ist, kann ich das erreichen. Nicht reaktiv, nur proaktiv. Reaktiv werde ich immer sagen, oh, da kommt die Rechnung, vergiss es, ich kann das nie. Der Feind wählt oft viel schneller ein, als wir uns rauswählen können. Da ist was dran. Wenn wir versuchen, uns woanders hinzuwählen, damit der Feind nicht wieder an dieselbe Stelle klopft, ja, woran liegt's? Die meisten Christen verbringen viel mehr Zeit mit vergifteter Gedankennahrung als mit den Dingen, die sie ermutigen, mit Gottes Kraft in Verbindung zu bringen. Der Unterschied zwischen uns und dem Film ist, dass wir nicht 38 Minuten warten müssen, bis wir wieder versuchen können, rauszuwählen. Statt also einfach auf die Gedankenangriffe zu reagieren, wählen wir andere Quellen aus, mit der wir unsere Gedanken füttern können. Wie machen wir das? Die Auflösung seht ihr hier. Das ist, wie ich meine Gedanken fütter, und ich glaube, wie jeder seine Gedanken füttern kann. Proaktiv. Das fliegt mir nicht zu. Habt ihr das jetzt ausgeschaltet? Oder war das Bild gar nicht zu sehen? Ah, okay, ich habe es gesehen. Ich habe es hier nämlich, ja. Gut, da ist es, genau. Das ist schön bunt, wie die Smarties. Indem ich die Vision lebendig halte, zum Beispiel für das, woran ich glaube. Wir machen dafür Leiterschule 2 zum Beispiel bald wieder, als Zellleiter, um drin zu bleiben, unsere Gedanken zu füttern mit dem, was uns wichtig ist. Wir besuchen Konferenzen, wir lesen geistliche Bücher. Wir besuchen zum Beispiel das Begegnungswochenende. Wir haben Gemeinschaft mit anderen Jüngern. Wir hören uns Predigten an, nicht nur sonntags. Wir haben immer was im Auto. Wenn wir unterwegs sind, dann hören wir, oder beim Bügeln oder wo auch immer du Gelegenheit hast, einfach mal zu hören. Da baust du dich auf. Du bist in der Fürbitte. Du hast jeden Tag deine Person, für die du eintrittst vor Gott. Du wartest nicht, bis irgendwas passiert, bis sie krank werden oder sterben oder irgendwas. Du betest jetzt, damit es ihnen gut geht, damit gar nicht schlimme Dinge kommen können. Oder? So bete ich für meine 12 jeden Tag und ich bete auch für meine Gemeinde jeden Tag. Für jeden Mann, für jede Frau und jedes Kind des Christuszentrums. Das ist mein Gebet, Tag für Tag. Damit Dinge nicht passieren, die sonst passieren. Ich bin kein Pastor, der Beerdigungen liebt, wisst ihr? Ich mag Hochzeiten und ich mag Heilung und ich mag all die guten Dinge, die kommen können. Gebet, Meditation über das Wort. Ich rede jetzt nicht von einer esoterischen Meditation, sondern von der christlichen. Nämlich das Bibelwort nehme und darüber nachdenke. Das ist Meditation. Und die Bibel lese natürlich selbst auch. Ich hoffe, ihr könnt es lesen, es ist ein bisschen hell. Aber das sind Dinge, mit denen ich meine Gedanken füttere. Ehrlich, wenn ich wie der Durchschnittsdeutsche 4,5 Stunden vorm Fernseher sitze oder 10 Stunden pro Tag mit Medien verbringe, das ist der Durchschnittswert eines deutschen Menschen. Das sind alles mit dabei, Zeitungen, Zeitschriften und bla 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 und Radio, viel Radio. Dann ist klar, dass meine Gedanken nicht so sind, dass sie Dinge jetzt empfangen können, die Gott für mich hat. Stell dir mal vor, 4 Stunden Fernsehen und dann 10 Minuten Bibel lesen. Naja, das ist schon ein bisschen ein Ungleichgewicht, oder? Dann bin ich noch auf der Arbeit, umgebe mich natürlich gezwungenermaßen auch mit manchen Leuten, wo ich freiwillig nicht unbedingt viel Zeit mit verbringen würde. Muss ihnen zuhören. Was setze ich dagegen? Das ist die Frage. Reaktive Leute bleiben da, sagen, ja, es ist halt so. Proaktive sagen, Moment mal, ich habe aber ein Zeitkontingent von mindestens 30 Stunden jede Woche zur Verfügung, die ich entscheide. Auch wenn ich 19 Stunden arbeite und all die anderen Verpflichtungen schlafen und so, bleiben mir 30, manche 40 Stunden. Was mache ich denn damit? Fernsehen gucken. Ich habe ja nie Zeit. Ja, tu mal ein Fernsehen für einen Monat raus und wunderst dich, wie viel Zeit du hast. Das sind Schockmomente. Lukas 8. So habt nun Acht. Das ist jetzt eine erweiterte Übersetzung. So habt nun Acht, wie ihr hört. Denn wer richtig gehört hat, dem wird gegeben. Und wer nicht richtig gehört hat, von dem wird auch das genommen werden, was er richtig gehört zu haben meint. Da geht doch ein Licht auf, oder? Was habe ich gehört? Wie habe ich gehört? Es ist mehr als entscheidend. Und es gibt 2 Filter, die uns hierzu helfen. nämlich Gott zu loben und Gott zu danken. Diese beiden Filter, durch die muss alles durch. Und wenn wir die pflegen, wir können das zum Beispiel durch Lobpreis tun, dann müssen alle Gedanken da vorbei. Und da bleiben viele hängen, die wir nicht weiterlassen, die wir nicht durchlassen, weil sie sind nicht positiv, sie verehren Gott nicht, sie bauen keinen Glauben auf, keine Hoffnung auf. Die machen gar nichts mit mir, außer mich zu vergiften. Warum sollte ich die in mein Herz reinlassen, in meine Gedanken? Muss nicht sein. So, wir sind am Ende. Wir werden ein paar Minuten überziehen. Ich bitte euch um Vergebung. Zunächst mal möchte ich fragen, wer muss sein Denken erneuern? In der Weise, dass du sagst, also hey, was ich hier gehört habe, das war ohnehin mal ganz was anderes. Hätte ich gar nicht erwartet von der Kirche hier jetzt solche Dinge zu hören. Vielleicht hast du deinen Denkfehler erkannt. Vielleicht ist es der grundlegende Denkfehler. Nämlich der Denkfehler, naja, vielleicht komme ich in den Himmel. Vielleicht bin ich gut genug. Ich kann dir versprechen, du bist es nicht. Weil es auf diesem Planeten noch niemand war. Außer Jesus.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir einen Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.